spricht drüber?
Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Tada.
Töre, kommt das noch? Ach nee, heute nicht, du bist unterwegs. Heute nicht.
Ich bin unterwegs.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Lieber Roland, ich freue mich total, dass du da bist.
Freue mich auch, vielen Dank.
Ja, sehr gut. Ich möchte kurz ein paar Worte zu dir sagen. Ich habe überlegt, wir haben uns kennengelernt über ein anderes Netzwerk, ist das richtig? Und über einen jetzt gemeinsamen Bekannten, genau. Und genau, das ist jetzt auch schon eine Weile her und wir haben uns bis dahin nie so richtig aus den Augen verloren, wo ich mich sehr darüber freue, denn du bist ein sehr, sehr wertvoller Netzwerkpartner, den ich jederzeit und auch schon habe, immer mich melde, wenn ich mal Fragen habe oder was brauche. Warum? Du bist ein herausragender Berater. Du bist Coach, Unternehmer, Trainer. Ja, und du hast jetzt eine relativ neue Firma nochmal gegründet, richtig? Die Reframing Sales. Und damit guckt ihr euch neue Perspektiven im gesamten Sales-Prozess an, richtig?
Absolut, genau richtig. Das trifft es perfekt.
Perfekt. Möchtest du noch was ergänzen, Roland? Du hast einen Lebenslauf, der so lang, so bunt ist. Vielleicht ist dir noch was wichtig, was die Zuschauer wissen müssen über dich?
Ja, ich glaube, was interessant ist, ist, mit welcher Zielgruppe ich unterwegs bin. Ich bin ziemlich digital unterwegs, also klassische Digitalunternehmungen, Startups, Scale-Ups, Grown-Ups und so die Segmente SaaS, E-Commerce, Marktplatz-Businesses. Also das ist schon so mein Turf im Prinzip.
Genau. Ja. Sehr schön. Ich freue mich total, dass du, ohne zu zögern übrigens, ja, hier zugesagt hast, als wir dich als Experten angefragt haben. Und du hast auch ein, wie ich finde, sensationell gutes Kapitel geschrieben über das Thema, ja, finde ich wirklich gut, über das Thema Verhandlungen. Also wir haben ja schon ein paar Sendungen im Vorfeld gemacht. Wir haben Leute akquiriert, wir haben sie qualifiziert, wir haben mit ihnen gesprochen, wir haben ein tolles Angebot erstellt für die Kunden. Ja, also das letzte Mal, wer das nicht gesehen hat, den Talk mit dem Daniel Schwarzen, macht gerne nochmal nachholen, wirklich sensationell gut erklärt, muss ich sagen. Jetzt haben wir das Angebot auf dem Tisch liegen mit dem Kunden und jetzt geht's an die Verhandlungen. Und darüber hast du ein Kapitel geschrieben. Magst du ein paar Auszüge aus deinem Kapitel mal vorstellen?
Gerne. Also zunächst einmal, wie bin ich dazu gekommen? Verhandlung und so weiter, das hat natürlich damit zu tun, ich berate ja im Sales-Kontext und Verhandlung ist ja ein elementarer Bestandteil eigentlich dessen. Und ich fand das Thema schon immer spannend und arbeite tatsächlich auch regelmäßig mit dem Thema, mit vielen Kunden von mir. Habe eigene Formate entwickelt und begleite Coaches eigentlich, trainiere die. Es gibt Trainingsformate, es gibt Coaching-Formate. Und was dabei tatsächlich immer wieder erstaunlich ist, ist, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Elephant in the Room, wenn ich habe das Thema kooperatives Verhandeln gewählt, also Win-Win-Vereinbarung und also nichts genau wie jeder andere, dem ich das sage, als ob es eine absolute Selbstverständlichkeit wäre. Weil man das natürlich wünscht. So in der Theorie denkt man so, ja klar, so Win-Win für beide Seiten, beide gehen als Gewinner raus, beide sind zufrieden und glücklich. Die Realität ist aber komplett anders. Also das, was ich erlebe, obwohl es alle wollen, ist, dass es eigentlich immer darum geht, seinen Fokus, seine Themen, seine Interessen irgendwie durchzubringen und zu verhandeln. Man hat dann ganz starke, verhärtete Positionen. Und es gibt nicht selten Verhandlungen, die allein dadurch scheitern, dass beide Parteien einfach zu intensiv, zu sehr verhärten auf ihren Positionen. Und das, obwohl beide es eigentlich wollen. Ja, das ist das Erstaunliche, finde ich. Also alle wollen es, aber irgendwie klappt es nicht. Und diese Dynamik, die da drin steckt, warum passiert das eigentlich? Was ist da der Prozess? Was ist die Psychologie dahinter? Was sind da eigentlich für Mechanismen dahinter? Und wie kann man die auflösen? Das ist so ein bisschen die Leidenschaft, die mich da gepackt hat und warum ich Bock hatte, das Thema zu machen. Und auch aus der langjährigen Praxiserfahrung, die ich habe, auch ganz viele Sachen zu schildern und einfache Methoden und Techniken auch an die Hand zu geben, also die wirklich jeder anwenden und umsetzen kann. Also es ist kein Hexenwerk, wenngleich es nicht lapidar ist, wie man sehen kann. Genau.
Ich habe dein Kapitel ja mehrfach gelesen. Eine Frage, die mir ein bisschen auf der Seele gebrannt hat, ist, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich schon zum Thema Verhandlungen gelesen habe.
Me too.
Ja, was immer deutlich wird in den Büchern ist, so beharre auf deinen Standpunkt, bleibe hart, ich übersetze mal, geh mit bestimmten Manipulationstechniken rein, so setz dich so hin, zwinkere rechts, links, geradeaus, du kennst die ganzen Sachen,
damit du die Körpersprache, mach eine Verhandlungskoalition, guck, dass du die Rollen verteilst, gib dir ein Limit rein, Exit-Positionen, Statement, Anker-Statement, Techniken, Methoden, alles sowas, genau.
Ja, total. Ja, voll. Und das steht ja total dem entgegen, was du schreibst. Und ich frage mich, ist es für viele eine Hürde, weil sie so eine gefühlte Machtposition dann aufgeben?
Ja, absolut. Also die größte Hürde ist eigentlich, einen Teil seiner Machtposition abzugeben. Und das Verrückte ist, also dass man eigentlich seine eigene Position regelmäßig unterschätzt in der Verhandlung. Also man fühlt sich eigentlich immer schwächer in der Verhandlungsposition, als es real der Fall ist. Und aus diesem gefühlten Mangel, aus dieser Angst heraus, übervorteilt zu werden oder eben nichts in der Hand zu haben, um seine Positionen auch durchzusetzen, fokussiert man sich genau auf diese Techniken, Methoden in der Hoffnung, einen Vorteil zu erlangen. Und wenn du dir vorstellst, ein Win-Win-Ergebnis, also kannst du ja am Ende nur dann erzielen, also beide sind wirklich zufrieden, wenn es eine vertrauensvolle Situation geschaffen wurde. Also ich öffne meine eigenen Interessen und die dahinterliegenden Positionen ja nur dann ehrlich und offen und gebe damit Verhandlungsmacht ab, wenn ich dir vertraue. So, und dann ist die große Frage, wie vertrauensvoll ist das, wenn mein Gegenüber eigentlich schon mit gezückten Waffen total vorbereitet im Schützengraben steht und eigentlich auf die erste Möglichkeit lauert, seinen ersten Schuss abzugeben. Ja, dann ist es natürlich nicht so ein Gefühl von, alles klar, ich öffne mich jetzt. Das Schöne ist, man kann jederzeit damit anfangen. Ja, also es braucht eigentlich immer nur die Initiative von einem der beiden Verhandlungspartner, das zu öffnen, Verhandlungsmacht abzugeben, in dem totalen Wissen und der eigenen Überzeugung, dass ich genug Verhandlungsmacht zur Verfügung habe. Und das ist eigentlich die innere Stärke vom kooperativen Verhandeln.
So, ein starkes Mindset, ne?
Voll.
Ja?
Ja, klar. So soll es sein. In der Umsetzung tatsächlich extrem schwierig. Und es ist genau wie du sagst, in dem Moment, wo das Gegenüber mir nicht das Gefühl vermittelt, ich kann mich hier öffnen oder es ist nicht ratsam, hier ein Stück zu weichen oder meine Position aufzugeben oder meine Position zu öffnen. In dem Moment beginnt eigentlich schon die Abwärtsspirale in der Verhandlung. Und dann kann es maximal noch ein Kompromiss werden am Ende, wo man etwas durchdrückt, aber nicht ganz glücklich ist. Und es kann auch nicht langfristig gut sein, weil wenn beide nicht so richtig glücklich sind mit dem Ergebnis, hat man ja auch nicht so richtig Bock auf die Kooperation. Man wird jetzt nicht sein ganzes Enthusiasmus reinstecken in diese Partnerschaft und wird auch nicht schon sich freuen auf die nächste Verhandlung, weil man weiß, yeah, das wird wieder super. Ja, woher soll es kommen?
Wenn wir mal eine kleine Exkurs machen, und das mal anschauen, wie das in einer Beziehung zwischen zwei Menschen ist, außerhalb von, also im privaten Bereich. Nur da ist es schon für manche Leute sehr schwer, um sich zu öffnen.
Absolut.
Und so wie du das beschrieben hast, ich meine, das sehe ich selber Ich habe mich jahrelang versucht, auf irgendeinen Art zu verhalten innerhalb von Unternehmen, um die Leuten entgegenzukommen. Und an einem Punkt hat mir das so viel Energie gekostet, dass ich einfach keine Lust mehr gehabt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut. Ja. Jetzt sage ich einfach mal meine Meinung. Ja. Und jetzt stelle ich mich einfach mal bloß und habe dann herausgefunden, dass eigentlich, indem ich mich mehr und mehr bloß stelle und vulnerable, ja. Jetzt habe ich das
verletzlich machen, Wort.
Ja, ja, genau. Ja, ja, wenn ich mich verletzlich aufstelle, wie stärker ich eigentlich rüberkomme.
Ja.
Und das ist so kontra-intuitief. Und was ich daraus dan bemerkt habe, ist, durch diese Verletzlichkeit ins Spiel zu bringen, fangt man an, ganz andere Gespräche zu haben. Und ich meine, das ist zuerst mal einen Schritt in der Arbeitsalltag, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in ein Verhandlungssituation ist das nogmaals etwas ganz anderes, weil daar steht viel meer auf dem Spiel als nur, ja, was passiert so an diesem Tag. So, als du dafür vielleicht ein paar Ansätze, wie Leute damit umgehen können, einfach um diese erste Hemmschwelle zu überkommen.
Ja, also es gibt eine ganz einfache Art, das, also in das richtige Mindset zu kommen und die Weichen richtig zu stellen. Und das ist so das Paradigma Verstehen vor Verstanden werden wollen. In dem Moment, wo ich im Einstieg eigentlich sofort den Spot auf das Gegenüber gebe und über Interesse und Fragen, also mir überhaupt erstmal einen Überblick verschaffe, wo steht derjenige, was bringt er mit, was hat er für Erwartungen, was hat er für Wünsche, wo sind vielleicht auch schon erste Statements oder erste Ankerpunkte, die derjenige setzt, habe ich ganz automatisch eigentlich schon psychologische Sicherheit geschaffen. Weil wenn jemand das Gefühl bekommt, ich interessiere mich dafür, ich öffne mich dafür, ich gehe darauf ein und ich bin auch nicht sofort in die Gegenposition, also ich nehme das zur Kenntnis, selbst wenn es zum Beispiel mein Limit übersteigt, also das klassische Beispiel, ein Ankerstatement, jemand setzt einen Preis, Punkt, der für mich gar nicht akzeptabel ist im Endeffekt. Dann kann ich entscheiden, setze ich jetzt einen Gegenanker, mache ich gleich die Verhandlungseröffnung, gehen wir sofort ins Falschen oder sage ich, okay, also vielen Dank für deine Offenheit, ich nehme das erstmal zur Kenntnis, lass uns mal die weiteren Punkte angucken und dann zu einem späteren Zeitpunkt schauen, wie wir das zusammenbekommen. Also parken, die Position ernst nehmen, erstmal zur Kenntnis nehmen, bevor man sofort in die Konfrontation geht. Das kannst du jederzeit immer machen, aber das ist für den Einstieg ist das ein wunderbares Mittel, um psychologische Entlastung zu erschaffen, Vertrauen zu schaffen und zu entspannen.
Und das erinnert mich, Katharina, dann wieder an dem Gespräch, was wir mit Andreas gehabt haben. Wie kommuniziert man?
Ja, also, mit ganz ähnlich.
Spricht man?
Ja, genau. Ja, das Verrückte ist, wenn wir in der Interaktion mit Menschen über Interaktion mit Menschen sprechen, sind es eigentlich immer dieselben Mechanismen, über die wir sprechen. Und dennoch ist es so schwierig, sie unter Druck auch zu beherzigen und dann auch so stark in der Methodik zu sein, so sicher zu sein, in sich zu ruhen, dass man da immer die Verantwortung übernehmen kann für den Ersten, der den richtigen Schritt macht. Ja, der das auflöst, der das Set setzt, der die Öffnung macht. Ist immer, muss, ich glaube, man hat immer so eine Grundposition der Stärke, um, wie du so schön sagst, vulnerable zu sein, um schwach zu sein. Ja? Also das ist genau das, worum es geht.
Also Patrick, du hattest ja so ein bisschen die Brücke geschlagen zum privaten Kontext. Und ich sehe das genauso. Also wir Menschen funktionieren ja immer gleich. Wir wollen immer verstanden werden. So. Und es reicht vollkommen aus, erstmal alles daran zu setzen, das Gegenüber überhaupt erstmal zu verstehen.
Mhm, genau.
So. Und dann auch einfach mal
nachfragen. Ohne zu werten, ja. Also das ist genau das. Nicht als Methodik, als Technik, wie es im Sales ja gerne manchmal gemacht wird. Ich stelle dir mal drei Fragen, bis du mir die Kaufsignale sendest. Und dann baller ich dir meine unglaublich geniale Argumentation entgegen, sondern tatsächlich erstmal wertfrei zur Kenntnis nehmen, verstehen, ergründen.
Ja, und das setzt natürlich aber auch echtes Interesse voraus, ne? Also
Genau.
das ist halt immer ein schmaler Grat, finde ich, wenn man über sowas spricht. Im Sales, dann komme mal schnell, kriegt es mal gleich so einen Beigeschmack, ne? So wie nicken Sie fleißig, ne? Fragen Sie nach, habe ich Sie richtig verstanden? So,
Genau,
ne? Sondern
genau.
also echtes Interesse, ne? Also, aber was
Ja.
ist das, was das Gegenüber wirklich beschäftigt? Und meistens reicht das ja auch schon aus, wenn man
Ja.
das verstanden hat und dann vielleicht auch noch die Möglichkeit hat, seine Sachen auch noch zu platzieren, dann ist ja dieses das Gemeinschaftliche meistens ja der nächstlogische Schritt.
Voll.
So,
Da sind wir
ja.
wieder in dem Prinzip der Reziprozität, also in dem Moment, wo jemand sich entlastet fühlt, weil der hat ja, also die meisten Menschen gehen in Verhandlungen mit einem gewissen Druck, mit einer gewissen Erwartung. So, ich muss, ich muss, ich muss, ich darf nicht, also das ist wichtig, ich muss das platzieren, ich muss das in den Raum stellen. Und in dem Moment, wo wir dem ein Ventil geben und wo wir das rausnehmen und jemanden entlasten, emotional, Vertrauen schaffen, passiert das eigentlich ganz automatisch, dass das Gegenüber dann auch die Seite wechselt und sagt, ja, was ist eigentlich bei dir? Also wie geht es eigentlich bei dir? Was hast du mitgebracht? Wie ist denn deine Position dazu? Und dann lädt uns der andere automatisch ein, unsere Position zu setzen. Ja? Und dann können wir immer noch ein Gegenstatement setzen oder an den Punkten, wo uns das wichtig ist, auch einen Anker setzen. Aber auch in ganz vielen Punkten können wir auch, wo wir verhandlungsbereit sind, können wir das auch signalisieren und eine Flexibilität und eine Öffnung machen. Genau.
Was du gerade sagst mit dieser emotionellen Entlastung, ich habe zum Beispiel auch bemerkt, das war mit 30 habe ich mal ein eigenes Einzelfirma gegründet, in das Coaching von Studenten. Und das habe ich aus Leidenschaft gemacht. Und so
Wow.
in die ersten 12 bis 18 Monate, ja, das war alles leidenschaftlich und kommt man locker mit den Leuten im Gespräch. Habe noch nicht gerade den Umsatz gemacht, den ich gebraucht habe, um überhaupt überleben zu können. Aber okay, gut, Leidenschaft weiterhin noch
Das
da.
ist so bei den Projekten, die man aus Leidenschaft macht, manchmal, genau, erstmal.
Genau. Und an einem Punkt, ja, jetzt brauche ich doch Geld. Und da hat sich dann etwas geändert in meinem Mindset. Dann bin ich auf die Leute zugegangen und plötzlich wollten die Leute nicht mehr mit mir reden, weil die haben irgendwie bemerkt, ja, da etwas stimmt nicht. Und solche ähnliche Dynamiken, das habe ich auch gesehen, wenn ich mal Single war und wirklich an einem Punkt war, jetzt möchte ich endlich mal wieder eine Partnerin haben. Ab dem Punkt, dass ich wirklich eine Partnerin haben wollte, keine Chance. Die sind alle weggegangen. Und ab dem Punkt, dass ich für mich selber mich wohlgefühlt habe, ja, nein, es ist okay, Single zu sein, eins nach dem anderen gewonnen. Oh, sollen wir mal was trinken gehen? Und etwas Ähnliches ist auch, das habe ich auch bei vielen Kollegen gesehen, wenn es denen schlecht geht, dann gehen alle Freunde weg. Aber wenn es denen gut geht, dann kommen alle Freunde zu diesen Personen. Und
Ja.
ich glaube, es gibt ähnliche Dynamiken, wenn man so in die Verhandlungen geht,
Ja.
wenn man da sich selber sehr hohe Erwartungen stellt, da sendet man einfach einen anderen Art. Ich möchte nicht sehr esoterisch tönen, aber da kommt eine andere Energie rüber
Ja.
bei den Gegenüber, als dass man einfach entspannt dort reingeht.
Ja, voll. Also, das ist überhaupt nicht esoterisch. Ich würde es sogar bezeichnen als Mindset der Fülle. Also, sich seiner eigenen Verhandlungsstärke bewusst sein und so reinzugehen mit der Gelassenheit. Also, ich bin nicht darauf angewiesen, diesen Deal unter diesen Bedingungen unbedingt machen zu müssen. Aber gleichzeitig eben auch, es ist mir nicht egal. Ich habe total Bock drauf, das zu tun. Aber ich bin eben nicht darauf angewiesen, diese Balance zu halten. Also ich bin interessiert an dir, an der Zusammenarbeit, an Kooperation unter bestimmten Voraussetzungen, aber ich bin nicht darauf angewiesen. Diese Balance zu halten ist eigentlich genau das Richtige. Ja, dann hast du die Gelassenheit, die Lockerheit, die Fülle, das Mindset der Fülle, aus der heraus du ganz entspannt und gut verhandeln kannst.
Trainierst du das auch mit deinen Leuten?
Ja, total. Also wir machen ja in den Trainings, also natürlich das theoretische Wissen, wie wir das jetzt auch besprechen, ist ja super. Ja? Aber im Prinzip ist es ja nichts Neues. Also das kannst du eigentlich schon im Harvard-Konzept von vor 40 Jahren, über 40 Jahren, kannst du die Prinzipien, also Großteilen davon, kannst du das da lesen. Erstaunlich wird es immer dann, das ist dann das Mind-Behavior-Gap, also zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich unter Stress abrufen kann. Und das wird dann in den Übungen immer deutlich. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie viele hunderte Simulationen ich durchführe in diesen Trainings. Da machen wir halt Verhandlungssituationen, stellen die nach und verhandeln die durch, ja, in den unterschiedlichen Konstellationen. Manchmal sind es vorgegebene Cases mit Rahmenbedingungen, die man, also aus anderen Branchen, aus anderen Bereichen. Und ganz oft sind es auch individuelle Cases, die Leute selber mitbringen. Ja, also die erzählen dann davon, was ihnen passiert ist in der Vergangenheit oder was sie vorhaben. Und dann simulieren wir das. Und du kannst die Uhr danach stellen. Also klar, manchmal kann man sagen, es ist eine Simulation, es ist ein Rollenspiel, ist ein bisschen aufregender. Aber ja, die Realität ist genauso aufregend. Also es ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist eigentlich sogar sehr schön real, was man da sieht. Und es fängt immer friedlich, harmlos, absolut wohlwollend an. Und dann kannst du die Uhr nachstellen. Ab der ersten Forderung, die auf dem Tisch liegt, beginnt schon die Spannung. Und wenn die erste Forderung vom Tisch gewischt wird oder irgendwie eine Gegenforderung gestellt wird, meistens geht sofort ein Preis, dann kannst du eigentlich, also kann ich die Uhr nachstellen. Dann kann ich rückwärts sehen, wann wird die Eskalationsspirale so weit sein, dass wir sagen, an der Stelle müssen wir abbrechen, weil das wird sowieso nichts werden. Und die Leute spüren das auch, aber sie kommen auch nicht raus. Also das ist das Interessante dabei. Und interessant auch, will nicht zu viel quatschen, aber das Interessante dabei ist, jeder von uns hat Techniken der Eskalation intuitiv drauf. Also wir können mit ganz einfachen Mitteln eine Verhandlung in die Eskalation treiben. Ganz easy. Das kann ein Augenrollen sein, das kann Naserümpfen sein, das kann ein verächtliches Schnauben sein in der Gestik-Mimik. Das kann aber auch was ich sage sein, ja. Es ist ganz einfach, das zu eskalieren. Du kriegst sofort den Emotionslevel hoch. Und ab einem gewissen Punkt entgleitet uns die Ratio und dann ist es nur emotional und dann scheitert die Verhandlung, weil am Ende hat man keinen Bock mehr drauf. Dann ist es egal, dann ist so ein Büch jetzt raus. Dann ist jetzt nö, dann eben nicht. Mit mir nicht. Und das Spannende
so
ist,
nicht, mein Freund.
Genau,
so nicht.
Genau. Und das Spannende ist, die Techniken des Deeskalierens, die können die meisten nicht. Niemand weiß, wie man da rauskommt. Niemand weiß, wie man das rückwärts dreht. Also man gerät da rein, das passiert, aber man weiß nicht, was man tun kann, um rauszukommen. Und das üben wir tatsächlich methodisch, technisch.
Du hast ja von dem Harvard-Konzept auch schon gesprochen gerade. Und eine Kernmaxime, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch die Trennung von Personen und Beziehung zur Sachebene.
Ja.
Ist das so ein Hebel für dich, wo du sagst, da kommt man wieder raus? Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu sagen?
Absolut. Also das ist sogar ganz einfach zu verstehen. Also als Maxime oder Axiom im Harvard-Konzept hat es ja so eine gewisse Schwere, so eine Metaebene, so nach dem Motto so. Ja? Also wie theoretisch macht das Sinn, aber wie mache ich das denn jetzt im Gespräch? Und praktisch ist es viel einfacher, als die meisten denken. Also es ist am einfachsten verbal, indem ich also beides anspreche. Ja, also ich habe zum Beispiel als junger Mensch eine Verhandlungssituation miterlebt, zum ersten Mal in einem Unternehmen, wo zwei Unternehmer, Geschäftsführer miteinander verhandelt haben. Und der Geschäftsführer der Firma, wo ich gearbeitet habe, hat folgende Sätze oft wiederholt. Er hat gesagt, also der andere Geschäftsführer ist Markus, sagte, Markus, du weißt, ich finde dich super und wir können gerne danach ein Bier trinken gehen, aber an der Stelle, das geht so gar nicht. Und das hat er beides immer wieder in der Kombination benutzt. Und ich als junger Mensch mit 19, 20 habe da gesessen und dachte, wow, ist das krass. Und ich hatte überhaupt kein Background-Wissen, sondern dachte so, wie souverän das wirkt und wie stark das wirkt, weil Markus hat tatsächlich dann eingelenkt oder immer wieder auch Offenheit und Kooperationsbereitschaft signalisiert, einfach nur, weil er gesagt hat, er findet ihn gut und er kann mit ihm auch nochmal nach einem Bier trinken gehen. Das ist so einfach, ja, so einfach ist das. Also man muss natürlich nicht genau diese Worte verwenden, das kommt schon immer auf den Kontext an, aber so einfach ist das tatsächlich. Ich benutze auch immer beides. Ich trenne Beziehung und Inhalt.
Das klingt schon eigentlich fast nach Wertschätzung, also ständige Wertschätzung und Kundenliebe.
Ja, voll, absolut. Also zumindest die Menschen, die mir gegenüber sitzen, die gilt es immer in ihrer Person, in ihrer Menschlichkeit zu respektieren. Und woher sollen die das wissen, dass ich sie respektiere, wenn sie was sagen und ich sage dann gleich, nee, das ist scheiße oder das geht gar nicht? Wo hören die und spüren die, dass ich sie selbst nicht angreife, weil ihr Inhalt ist verbunden mit ihrer Person, mit ihren Überzeugungen. Wenn ich das nicht miteinander kombiniere, woher sollen sie es wissen? Da kann man immer sagen, ja, aber ich respektiere dich doch. Ja, aber das höre ich gerade nicht. Ja, ich höre eigentlich nur, dass du das, was ich sage, dass du dem widersprichst und ein Ja, aber dranhängst. So, also so einfach kann es sein.
Und das kann man üben. Es ist interessant, dass du das sagst, Roland, weil das erinnert mich auch an eigentlich ganz viele Jobs, die ich gemacht habe. Man hört so oft, oh ja, das ist schlecht, das sollte besser sein. Leuten, die sind sehr gut in meckern, aber sie sind so schlecht in loben. Und es ist so einfach, um jemandem mal zu sagen, van, hey, toll gemacht, dankeschön.
Ja, wobei das Loben tatsächlich noch ein eigener Aspekt ist, den kann man auch gut benutzen, um die Beziehungsebene zu wahren. Es geht also in dem Kontext tatsächlich um das Wertschätzen der Person als Ganzes. Jetzt gar nicht im Sinne von, das hast du gut gemacht, sondern eigentlich, du bist okay im Prinzip, so wie du bist. Also wir beide sind aufeinander, miteinander völlig fein. Und gleichzeitig habe ich ein Problem mit der Position. So, wenn du das eigentlich immer kombinierst, hast du eigentlich schon mal viel dafür getan, dass es nicht unnötig in die Eskalationsspirale geht. Aufregend bleibt es trotzdem, weil die Positionen bleiben ja unterschiedlich, aber ich habe auf der Beziehungsebene keinen zusätzlichen Zündstoff, der das schnell in die Emotionalität bringt.
Ja, jetzt sprichst du das Thema Position an. Schauen wir mal zum Beispiel nach die Verhandlung zwischen einem Verkäufer und einem Einkäufer. Und beiden, die verwenden das Harvard-Prinzip.
Ja, das wäre super, wenn das so wäre. Ja.
Wenn das so wäre, ja. Aber der Verkäufer, der meint, der Einkäufer, der möchte nur den Preis reduzieren. Und der Einkäufer, der möchte eigentlich sicherstellen, dass es einen gewissen Mehrwert gibt für das Unternehmen. Und trotzdem reden die nur über den Preis.
Ja. Genau. Die spannende Frage, die es in der Verhandlung zu ergründen geht, unter welchen Voraussetzungen kannst du dir vorstellen, meiner Preisvorstellung zu folgen? Und das ist eigentlich der Faden, den du im Gespräch finden musst. Ja, und dafür musst du erstmal die Bereitschaft schaffen, dass derjenige überhaupt darüber nachdenken kann. Also ich kann aus beiden Perspektiven mal ein Beispiel geben, wie man das machen könnte, wenn du möchtest. Ja, dann kann man da ein bisschen praktisches Gespür für bekommen. Also aus der Einkäuferseite wäre das zum Beispiel mit einem Ankerstatement verbunden. Man am Anfang sagen, du, ich sag's offen raus, also ich habe heute die Prämisse, ich will natürlich gerne mit dir im selben Volumen weiterarbeiten, allerdings müssen wir beim Preis 20 Cent pro Stück runter. Ja, ich weiß, das wird schwierig und am Ende müssen wir gucken, dass das als Gesamtdeal funktioniert, aber das wäre heute die Prämisse. Kannst du dir unter den Bedingungen vorstellen, dass wir überhaupt weitersprechen? Dann mache ich es ganz transparent und offen. Oder offen gefragt, unter welchen Voraussetzungen könntest du dir das vorstellen? Ja, also dann ist es ganz transparent, wo stehe ich, was ist für mich das No-Go-Verhandlungsthema und bei den anderen Sachen muss ich dann maximal flexibel sein. Und es gibt immer Möglichkeiten, um auf der anderen Seite dafür auch eine Offenheit zu schaffen. Ja, Bedingungen, Sicherheiten, Laufzeit von Verträgen, überhaupt, welche zusätzlichen Optionen kann ich schaffen, um mehr zu machen? Also es gibt eine Menge Verhandlungsspielraum, wenn man den findet.
Pascal, du hast noch ein paar Mal angesetzt, um was zu sagen.
Ich dachte, es kommt jetzt noch der zweite Aspekt, oder habe ich den gerade verpasst? Weil du hast gedacht, du willst das beide.
Sehr gut, dass du, genau, super, dass du darauf hinweist. Also, es gilt ja in der Verhandlung häufig, der als erstes ein Ankerstatement setzt, der gibt im Prinzip den Startpunkt der Verhandlung vor. Und wenn du nicht sofort ins Gegenstatement gehen möchtest und damit im Prinzip sofort skippst, den gesamten Prozess der Interessenaustausch hin und sofort in die Preisverhandlung gehst, dann wäre jetzt an der Stelle zum Beispiel die Gegenreaktion, statt zu sagen, nee, das geht gar nicht, also wir sind jetzt schon am Limit, die Produktionskosten sind so und so hoch, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben, alles wird teurer, Inflation, bla bla bla, wir brauchen unbedingt den Preis, wir hatten eigentlich eine Preiserhöhung vor, das könntest du jetzt machen, dann bist du aber eigentlich sofort in der Eskalationsspirale. Du könntest aber auch sagen, okay, danke für deine Offenheit und dass du da sofort rauskommst, das weiß ich sehr zu schätzen für unsere Zusammenarbeit, das sehe ich auch als Voraussetzung dafür, dass wir weitersprechen. Ich nehme das mal zur Kenntnis, lass uns den Preis mal parken und wir gucken uns an, was wir noch mitgebracht hast und wie der Gesamtdeal am Ende aussieht und dann sprechen wir am Ende nochmal über das Gesamtpaket. Ist das in Ordnung? Oder unter den Voraussetzungen kann ich, sprechen wir weiter. Damit lädst du den anderen ein, dass du nicht zustimmst, aber du kannst trotzdem erstmal über andere Sachen sprechen und den gesamten Verhandlungsparameter größer machen und hey, who knows, vielleicht ist es am Ende trotzdem ein guter Deal für dich. Ja, so, wenn du offen bist und kreativ bist und alles die anderen Parameter stimmen, why not? Und ablehnen kann man immer noch oder falschen, geht auch am Ende. Ja, das kann man immer noch probieren.
Hm, danke. Meine Frage, die ich vorher noch hatte, die bezieht sich eigentlich genau auf diese Deeskalation. Du hast das Beispiel gebracht, wir haben alle so eintrainierte Eskalationsmechaniken und es fehlt uns eigentlich die Deeskalation. Mich würde interessieren, was ist da so dein Favorit oder hast du da zwei Beispiele, die man so als Hörer auch mitnehmen kann und sagen kann, das probiere ich mal aus. Das probiere ich mal aus in so einer Situation, einfach so einen, vereinfacht gesagt, den einen Satz mit den vier Worten, den ich sagen muss, um selber aus dieser Schleife rauszukommen.
Den Zaubersatz, ja. Also es gibt ein paar Interventionstechniken, die man nutzen kann. Die werde ich jetzt, also die sind vielleicht ein bisschen zu speziell, aber das, was mein absoluter Favor ist, ist tatsächlich die Methoden aus dem Spiegeln, die wir nutzen können. Also im Prinzip das in eigenen Worten zusammenfassen, was man verstanden hat beim Gegenüber, also das Paraphrasieren. Oder auch sehr genial ist das wörtliche Spiegeln mit unterschiedlicher Intonation. Also Stimme nach oben am Ende führt dazu, dass es wie eine Frage klingt und den anderen in mehr Erklärung bringt. Stimme nach unten klingt wie eine Herausforderung. Damit kann ich ganz leicht zum Beispiel auch steuern, ob die Position wirklich ernst gemeint ist oder ob es eben erstmal nur eine erste Position ist oder eine höher gelegte Position. Das Zusammenfassen machen wir in den Trainings zum Beispiel, wenn man es üben will, in der sogenannten amerikanischen Diskussion. Ich weiß nicht, ob du das Format mal gehört hast. Wir nehmen uns ein kontroverses Thema, was man diskutieren kann, wo man zwei Seiten einnehmen kann. Wir hatten zum Beispiel das Beispiel Remote Work von überall für alle möglich, Option im Unternehmen, ohne Einschränkung. So, das ist ein sehr kontroverses Thema, weil da gibt es sowohl Pro und Contra, aber beide können leicht sich in die jeweilige Position reinversetzen, so, weil da gibt es ja auch keine objektive Wahrheit, da gibt es viele Pro und viele Contra-Argumente. Und wenn ich die dann diskutieren lasse in zwei Gruppen und keine Regeln setze, dann eskaliert das innerhalb von drei Sätzen. Ja? Und es sind eigentlich immer dieselben Sachen. Das ist, ja, aber du musst auch, oder ich verstehe, aber das sind eigentlich so die klassischen Einstiegsformulierungen, dann weißt du schon, gleich wird es spannend, gleich geht's los, ja, dann geht's gleich in den Emotionen hoch. Und die Regel in der amerikanischen Diskussion ist folgende, bevor du dein eigenes Statement oder Gegenposition überhaupt nennen darfst, wiederholst du die Position des anderen und zwar so, dass der andere sagt, genau das war mal das, was ich sagen wollte. Und wenn du das nicht schaffst, dann hat der andere die Möglichkeit, es nochmal zu erklären. So, und das ist so krass, wenn du das spielst, da ist überhaupt gar keine Emotion. Also, es ist fast schon so, dass es langweilig wird, weil man denkt so, ja, aber das, wo ist da eigentlich die Spannung eigentlich in der Diskussion? Und dann sage ich, naja, das kannst du jederzeit steuern, indem du einfach das weglässt. Dann geht es automatisch schnell wieder in der Emotion hoch. Ja? Und das ist so ein Deeskalationsinstrument, wo du so ein bisschen regulierst. Du willst ja ein bisschen Spannung. Manchmal provoziert man ja auch gerne. Manchmal will man ja auch ein bisschen den anderen aus der Reserve locken oder ein bisschen herausfordern. Aber wenn man mit dem Feuer spielt, kann man sofort in einen Brand kommen und dann braucht man eben auf der anderen Seite ein Gegengewicht und das ist paraphrasieren, einfach nochmal zu sagen, okay, du meinst, also deine Position, habe ich richtig verstanden, ist das, auch wenn es etwas abgedroschen ist von der Formulierung, muss man dann also gucken, was liegt einem da und ich kann das super nachvollziehen, Katharina, du meintest ja vorher, das klingt irgendwie so professionell, das Verrückte ist, es funktioniert trotzdem, exzellent, ja, also es ist sofort so, dass man sagt, ja, genau, das ist genau, was ich meinte. Ah, okay, dann kann ich nachvollziehen, warum das so ist für dich. Ich habe folgende Ergänzung oder meine Sichtweise dazu ist folgende. Ganz andere Stimmung, ganz andere ganz andere Dynamik.
In der Hypothese des Win-Wins, was ist eine Situation, wo man den anderen aus der Reserve locken möchte? Was wäre so ein Beispiel, wo du sagst, ich bleibe trotzdem noch in meinem Gesamtrahmen, dass ich eigentlich hier ein kooperatives Ergebnis erzielen möchte. Aber es gibt Situationen, wo es eventuell festgefahren ist oder ich komme nicht auf die Ebene. Oder was wäre so eine Situation, wo du sagst, da ist es für mich okay, etwas einzusetzen, was ich jetzt, als du es gesagt hast, hatte ich so die erste spontane Reaktion und mir gedacht, das passt jetzt aber nicht. Aber wahrscheinlich gibt es Situationen, wo es total Sinn macht.
Ja, also du meinst, welche anderen Methoden gibt es, um so eine festgefahrene Situation zu öffnen? Nee. Oder?
Meine Assoziation war, als du gesagt hast, es gibt vielleicht Situationen, wo ich den anderen aus der Reserve locken will. Und ich hatte jetzt vor deinem Anfangsstatement gesagt, das passt jetzt aber nicht zu dem, ich möchte, dass wir beide als Gewinner rausgehen. Was für eine Situation gibt es, wo ich in die Trickkiste treife, um anders zu sein?
Ja, ich verstehe, an welcher Stelle du die Dissonanz hattest, weil das wörtliche Spiegeln kannst du friedvoll machen oder herausfordern. Das hängt mit der rein mit der Intonation zusammen. Also ich versuche es mal, es muss immer aus dem Kontext kommen, aber ich versuche es mal auf dem einfachen Beispiel Preis. Der andere sagt, ja, aber ich möchte 2.000 Euro pro Tag zum Beispiel. Dann kannst du sagen, 2.000 Euro ist mit der Stimme nach oben, wird den anderen zur Erklärung bringen, warum 2.000 Euro gerechtfertigt sind. Ich kann es aber auch so machen, 2000, dann wird es den anderen eine andere Attitude bringen. Dann wird's auch das wird ein bisschen stärker in die Richtung gehen, dass ich zu rechtfertigen. So, dann fordere ich ein bisschen heraus, dann kann ich eine Position überprüfen, um zu schauen, ist das jetzt also ein Fake? Also hat derjenige, das ist eine klassische Position in der Verhandlung, ich gebe ein bisschen mehr, dann lasse ich mich runterverhandeln und am Ende. So, ich gebe meine wahre Preispunkt gar nicht hin, sondern ich tue erstmal ein bisschen was drauf, damit ich mich runterhandle. An der Stelle kannst du das zum Beispiel überprüfen. Das ist so eine Kleinigkeit, mit der man das schauen kann. Ist das dein echtes Limit oder ist es nur dein vorläufiges Verhandlungszwischenergebnis?
Genau. Okay.
Danke. Aber alle Methoden, also die du einsetzt, die haben immer einen Preis. Ne? Also wenn du etwas tust, um etwas zu bewirken und das ist nicht transparent innerhalb des Gespräches oder innerhalb dessen, was du tust, zieht es immer auf der Beziehungs- und Vertrauensebene einen Teil ab. Das kannst du nur machen, wenn das insgesamt ein sehr großes persönliches Vertrauensverhältnis ist. Dann ist es sogar mit einem kleinen Schmunzeln so. Also wenn wir so gut miteinander sind, dann ist es so, dass ich denke, okay, alles klar, er hat mich erwischt, alles klar, ich mach's vorbei, ich öffne das. Und es kann auch eine Counter-Reaction sein zu einer bereits von dem anderen auch manipulierenden Handlung sein, nämlich indem er mehr sagt, als er eigentlich haben will. Das ist ja auch eine Manipulation. Das ist ja im Prinzip etwas draufschlagen. Also deswegen, das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man da ein bisschen drauf achtet.
Das habe ich nochmal eine Frage, Roland. Also bitte, kooperatives Verhandeln, das klingt für mich super. Würde ich sofort mit reingehen. Wie kriege ich den anderen denn dazu, wenn der partout, ich sag's mal, alte Schule ist? Ja. So, also das ist ja nicht so, dass jemand kommt. Also die Wahrheit ist ja, draußen ist momentan kooperatives Verhandeln ja erstmal nicht.
Bei vielen nicht.
Nicht Usus. No. Ja. Das muss man ja leider sagen. So. Also, wie macht man's? Also.
Ja. Also, die einfachste Antwort ist, indem du das besser vormachst. Also, indem du es sozusagen Verhandlungsmacht abgibst. Und damit im Prinzip ja dem anderen, also vulnerable bist, dem anderen die Chance bietest, diese Verhandlungsmacht, indem du sie abgibst, hat der andere eben mehr Verhandlungsmacht. Damit kannst du auf Gleichgewichtsebene bleiben oder ausgeglichen bleiben. Natürlich kannst du nicht verhindern, dass jemand anderes das versucht auszunutzen oder Methoden einsetzt, die nicht gut sind, also klassische Manipulationstechniken. Die musst du dann einfach kennen. Und eine Manipulationstechnik ist nur so lange machtvoll, solange du sie nicht erkennst. Also das ist der Kern von Manipulation, ist, Also ich versuche etwas beim anderen zu bewirken, ohne dass der darüber Kenntnis erlangt. Ich verschleiere die Methodik, damit der andere das nicht merkt. In dem Moment, wo der andere das merkt, ist es überhaupt nicht mehr machtvoll. Und das krasseste Mindset ist, also es zu merken und es nicht anzumahnen, sondern es dem anderen zu lassen aus dem Mindset der Fülle. Ja, und einfach innerlich zu sagen, okay,
du Gönner,
alte Schule, der braucht das gerade, komm, gib ihm den Moment. Ja. Also so ein bisschen an dir vorbei perlen lassen, weil du ja so viel innere Verhandlungsmacht in dir hast, so viel Fülle hast, dass du überhaupt gar kein Problem damit hast, was abzugeben oder dem anderen das zu gönnen. Weil du weißt, der macht das vielleicht sogar unbewusst, weil er es nicht anders gelernt hat. Das ist eine Inkompetenz, aber eine unbewusste Inkompetenz. Das wäre die wohlwollendste Annahme, die ich haben kann. In dem Moment, wo ich ihm das wiederum ankreide oder anspreche, mache ich das ja, dann ist Elephant in the Room angesprochen. Und das kann auch dazu führen, dass wir wieder in die Eskalationsspirale geraten. Ja, weil der andere sich beschämt fühlt oder ertappt fühlt, dann in die Abstreiten, das Abstreiten geht oder in die Verstärkung oder in den Gegenangriff oder sich zurückzieht. Das will ich ja gar nicht erreichen. Ja.
Du hast da was Schönes angesprochen. Also ein für mich ein starker Elefant im Raum ist ja auch, ich glaube, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass aktuell wie online Sachen verkauft werden, angeboten, verhandelt werden, ja wirklich sehr, sehr manipulativ sind. Absolut. Also das muss man ja wirklich mal sagen. Also das ist, das hat mit Kooperation nicht so viel zu tun.
Nee.
Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, du hast in deinem Buch auch einen Bereich, ob es Synergien zwischen Marketing und kooperativem Verhandeln geht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Muss ja nicht nur Online-Marketing sein, kann ja auch allgemein, aber vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, weil ich finde, das ist tatsächlich etwas, da gehen wir nicht gut mit unserem Verhandlungspartner um.
So. Ja. Ja, absolut. Ich kenne also diese Online-Mechanismen vor allem aus dem B2C-Bereich, also Endkunden.
Ja, das stimmt.
Und da ist eine große Unterscheidung, finde ich. Also ich will es ja auch gar nicht zu sehr werten. Die sind natürlich die Klassiker, ne? Also Verknappung, Zeitdruck, ja, alle möglichen Elemente, die du benutzt, um eigentlich diesen Kaufintent beim anderen jetzt sofort auszulösen, um auch den Preis, dass er am Ende einen schlechten Deal hat. Ja, klassisch sind so Flüge, zum Beispiel Buchungen oder Hotels, so der Klassiker, ja, ne? Wo du es eigentlich immer hast. Wir nennen das im Marketing Dynamic Pricing, was nichts anderes heißt, als die maximale Preisflexibilität des Individuums ausgenutzt zu haben, schamlos. Im B2B ist das ein ganz anderer Schnack. Ich glaube, der Unterschied ist leider, dass im B2C-Bereich sehr viel über das Produkt und die Marke geht und der Endkonsument gar nicht so sehr in einem langfristigen Beziehungsinteresse des Anbieters ist. Im B2B ist das viel stärker im Fokus. Also heißt nicht, dass es nicht einen Wiederkauf gibt, aber das sind meist Standardprodukte, die angeboten werden, die im B2C-Bereich, wo der Kunde eine starke Markenbindung hat, aber jetzt keinen persönlichen Kontakt im eigentlichen Sinne, wo die Bindung gar nicht so eine Rolle spielt. Anders gesagt, für so ein iPhone, das ich liebe und das ich unbedingt brauche, kannst du auch 2.000 Euro verlangen. Ist auch egal, würde ich auch machen. Und ist auch egal, ob der Verkäufer scheiße ist oder nicht. Wenn ich da 3 Tage übernachtet habe vor dem Store, dann nehme ich das egal wie aus der Hand, das ist mir egal. Im B2B ist das anders. Da haben wir oft langfristigere Beziehungen. Es sind oft austauschbare Produkte, es sind komplexere Produkte und es sind teurere Produkte. Oft individualisierte Leistungen, Dienstleistungen, nicht immer. Es gibt natürlich auch da Standardprodukte, aber ich würde jetzt auch bei Zoom nicht verhandeln. Ne? Also dann kaufe ich mir halt irgendwie so eine Lizenz für 59 oder so. Aber wenn es um größere Zusammenarbeiten geht, größere Lieferaufträge, größere Kooperationen, Zusammenarbeiten, Dienstleistungen oder ähnliches, da spielt es eine entscheidende Rolle, wie ich mit demjenigen verhandle. Also insofern. Und da zum Beispiel habe ich, weiß nicht, da bist du mehr Experte, habe ich im Marketing jetzt diese Mechanismen nicht so häufig erlebt im B2B-Geschäft. Da ist es eigentlich immer mehr so, hier, du kannst eigentlich gar nicht buchen, du musst einen persönlichen Kontakt mit irgendeinem Verkäufer, Seller, Berater, irgendwas haben. Mhm. Manche forcieren das sogar, du kannst gar nicht sogar online buchen, du musst in persönliche Verhandlungen gehen mit einem Berater. Also zumindest ist das gängige Praxis.
Ja, sehe ich auch so, Pascal.
Ja, auch definitiv. Ne?
Also ich glaube, es würde auch einfach leichter sein. Man würde vorab Informationen einfach schon mal bekommen. Mhm. Aber das ist auch so eine Angst, glaube ich, wieder vor Machtverlust. Mhm. Weil letztendlich die Kunden sind doch informiert. Also ich sage mal so 80% der Buyer Journey gehen die doch sowieso ohne uns.
Absolut. So. Und manchmal wollen sie auch ohne jede Form von Beratung. Ist
vollkommen okay.
Ja, genau. Ja, ist nicht so kompliziert. Gib mir einfach das. Ich habe das rausgesucht. Mach doch einfach. Mein Kumpel hat das auch. Und nee, geht nicht. Genau. Du musst beraten werden. Na toll.
Ja. Ja,
da würde ich mir manchmal ein bisschen wünschen sogar. Genau.
Ja, voll. Und es ist auch einfach eine Angst, weil es auch vielfach versaut wurde. Das muss man auch sagen. Also wenn du erstmal am Telefon bist, dann wirst du auch verhaftet. So. Ja. Und dabei geht es ja auch erstmal darum, dass man vielleicht erstmal sich informieren muss, ist es überhaupt die richtige Lösung für mein Problem? Ist es überhaupt das richtige Produkt, um eine Lösung zu bekommen? Also man hat ja nochmal gezielt nochmal ein paar Fragen und man möchte vielleicht ja auch als potenzieller Kunde vorbereitet in so ein Beratungsgespräch gehen und nicht irgendwie sich da belatschern lassen. Du hast ja teilweise da, das hast du ja selber gesagt auch schon, ganz andere Preispunkte, ne? Ja. Die da, also, ja.
Aber das ist doch was. Und wo ich vielleicht auch im B2C-Bereich Hoffnungsschimmer sehe, ist, wenn du stark individualisierte und hochpreisige Produkte hast, idealerweise natürlich, die du oft wieder kaufst, aber selbst wo du sie nicht oft wieder kaufst, da könnte ich mir vorstellen, da hätte ich die Hoffnung, kooperatives Verhandeln stärker zu sehen. Also so einen individuellen Baukasten, wie ich mir meinen Lieblingsrat, das Schönste, das ich hier hatte, so zusammenstelle und am Ende vielleicht, die ganzen Elemente, und dann errechnet sich automatisch mein individueller Preis und den wird der vielleicht auch noch für mich reduziert, wenn ich mich sofort entscheide, maybe, ja. Weiß ich nicht. So in die Richtung wäre schön, wenn es mehr customized, mehr Auswahlmöglichkeit, mehr, ja, und vielleicht auch mehr Transparenz. Ja, warum kostet die Bremse jetzt 50% mehr als die andere? So, da würde ich mich als Kunde schon mal gut abgeholt fühlen. Ich glaube, so bei hochwertigen Produkten könnte ich mir das eher vorstellen, dass das da Einzug hat.
Wobei ich ehrlich gesagt, ich habe im B2B-Bereich, aber jetzt gerade im SaaS-Software-Bereich zum Beispiel, da sehe ich das schon sehr oft, dass du kriegst überhaupt keine Informationen, was die Konditionen, Preis oder sowas sind, sondern du musst immer ein Ding haben. Und das finde ich ist für mich häufig einfach ein Dealbreaker. Also es ist doch nicht so, dass es so völlig intransparent ist. Es gibt ja irgendwelche Logiken.
Ja.
Und das wirkt auf mich zumindest als Nutzer oder auch als Einkäufer von solchen Tools immer ein bisschen abschreckend.
Kann ich nachvollziehen. Wobei, es gibt da auch bessere und schlechtere Sachen. Ich finde zum Beispiel immer gut, wenn die drei Möglichkeiten bieten, die du haben kannst, ein Low-Entry-Product, wo du im Prinzip die wesentlichen Basic, die wirklich im Kern, den Nutzen im Kern, kannst du bekommen für, sagen wir mal, wenig Geld oder für eine Preisschwelle, die du jederzeit bereit bist zu zahlen. Und dann hast du im Prinzip die Abgrenzungen in Premium-Segmente, wo du also aber auch signifikant mehr Leistung drinne hast, die du auch erkennen kannst und die für dich auch einen Wert hat. Dann, glaube ich, ist schon mal so ein bisschen mehr Transparenz geschaffen, was kriege ich eigentlich für mein Geld. Das finde ich zum Beispiel sehr hilfreich als Orientierung.
Ja, ich glaube, den Individualisierungsaspekt, der ist immer individuell, aber allein so einen Preispunkt zu setzen, du willst dieses Tool, und das hat, was ich 100 Abfragen von X, und dafür zahlst du 1 Euro pro Abfrage, dann weiß ich, okay, wenn ich das Gleiche will und mehr will, dann kann es eigentlich nur billiger werden, oder wenn ich jetzt mehr Komplexität dazu will, dann bin ich auch bereit, mehr dafür zu zahlen, aber ich habe einen Startpunkt.
Ja, genau. Und im SaaS wollen wir das ja eigentlich erreichen. SaaS ist ja eigentlich der B2C unter den B2Bs. Du willst ja eigentlich ein standardisiertes Produkt, was eher günstig ist. Also die Individualisierung gibst du auf, indem du eben ganz viel Value for Price reinpackst, das transparent machst und den Mehrwert, den Nutzen für den Endnutzer so hoch machst, dass der also mit deinem Einstiegsprodukt eigentlich relativ niedrigschwellig Ja sagen kann. Das ist ja genau dieser Skalierungseffekt, den wir uns auch im SaaS wünschen. Und ab dem Punkt, wo du aber darüber hinweg gehst, wo es stärker customized wird, da wird es spannend, da wäre, glaube ich, eine persönliche Beratung, eine Verhandlung dann wieder relevanter.
Roland, ich möchte noch mal so einen Schritt zurück machen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über Verhandlungen gesprochen, in 1:1 für Verhalten. Und vor allem so im B2B-Bereich, also ein Kunde schaut sich nicht nur einen Anbieter an, sondern es gibt immer mehrere. Was kann ich jetzt machen, um mich A vorzubereiten für so ein Verhandlungsprozess? Weil ich muss auch wissen, was macht der Konkurrenz? Und wenn ich so in diese Verhandlungen reingehe, was kann ich tun, um besser als der Konkurrenz zu sein in solchen Verhandlungen?
Also das ist eine spannende Frage, Patrick, weil also das kooperative Verhandeln kann ja auch ein Alleinstellungsmerkmal sein gegenüber anderen Anbietern, die ähnliche Leistung bieten. Für mich ist es, wenn ich mich vorbereite, zum Beispiel sehr relevant, dass ich eine gute Konkurrenzanalyse habe und auch den Markt kenne und auch weiß, wie grenzen sich andere Anbieter preislich ab, aber auch vielleicht über Leistung. Und das Mindset der Fülle würde sogar so weit gehen, wenn ich im Prinzip deine Interessen in den Vordergrund stelle, dann mit dir darüber spreche, was du genau brauchst, dass ich sogar bereit wäre, auf den Deal zu verzichten und dir einen Konkurrenten zu empfehlen, wenn ich genau wüsste, dass das der bessere Deal ist. Und jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich unlogisch, aber im Sinne der Beziehungshygiene, Netzwerkgedanke und auch so langfristig gedacht, also klug verhandeln, nicht clever, wird das vielleicht am Ende aber den Unterschied machen, dass ein Kunde doch mit dir arbeiten will, weil er das nicht kennt, oder er bucht bei dem Gegenüber und ist da zufrieden, wird dabei deine Expertise und deine Empfehlung als so hochwertig erachten, dass er deine Dienstleistung anderen empfiehlt, ja, oder dich in Erinnerung behält. Ja, könnte auch ein Schachzug sein, um klug zu agieren. Und ich nutze auch gerne Anker-Statements, kannst du auch proaktiv machen, du kannst auch proaktiv mit der Konkurrenz reingehen und sagen, wo grenzt sich deine Leistung von anderen ab? Also es ist immer besser, als reaktiv darauf einzugehen, also überrascht zu werden mit dem Counter-Angebot des Gegenübers, das er sich eingeholt hat und das preislich viel, viel günstiger ist. Also ist auch ein bisschen auch wieder Transparenz, Proaktivität spielen da eine große Rolle und gut vorbereitet natürlich sein, ist ja klar.
Gibt es da noch so verschiedene Strategien? Also wenn es zum Beispiel, wenn der Kunde ein ziemlich ausgebreites Paket sich wünscht von mehreren Dienstleistungen und das Unternehmen ist stark in Dienstleistungen 1 und 2, 3, 4 und 5, aber nicht so. Und weiß, dass es Konkurrenz gibt, die vielleicht stärker sind in 2, 3, 4. Wie geht man damit um, um dann sich selber trotzdem gut zu positionieren und wenigstens etwas von diesem Deal rauszukriegen?
Ein bisschen individuell, aber also so wie du es beschreibst, würde ich sagen, also wann ist es denn für mich der beste Win-Deal? Der beste Win-Deal ist es dann für mich, wenn ich in meiner Dienstleistung, in meiner Kompetenz den besten Value kreieren kann für das, was ich an Preis aufrufen kann. Ein Kunde, der nur einen Teil von dem, was ich gut kann, braucht und einen anderen Teil von dem, was ich nicht gut kann, auch braucht, ist nicht mein Idealkunde. Ist nicht der beste Deal, den ich finden kann. Und an der Stelle, wo es kippt, also wo ich schon spüre, dass ich vielleicht Kompromisse eingehen müsste, die am Ende für mich gar nicht gut sind. Also ich müsste den Preis senken oder ich müsste mich strecken bei der Delivery, weil ich dann irgendwie das basteln muss oder also das wird kein guter Deal für mich. Und Win-Win bedeutet tatsächlich, Verantwortung für mich selbst genauso zu übernehmen wie für das Gegenüber. Und das miteinander abzuwägen, ist ja eigentlich der Prozess des kooperativen Verhandels. Und du kannst ganz easy zu einer Erkenntnis kommen, zu sagen, ey, dann bin ich nicht der richtige Partner für dich. Das ist auch Mindset der Fülle. Und mindestens Transparenz schaffen, an welchen Stellen kann ich leisten, an welchen nicht, und dem Kunden die Möglichkeit geben, zu entscheiden, was ihm wichtiger ist. Das machen wir im kooperativen Verhandeln am Anfang über die Frage, was ist dir wichtig, worauf kommt es dir am meisten an? Und dann priorisieren wir die sogenannten Einkaufskriterien, also die Entscheidungs- oder Einkaufskriterien, damit wir am Ende abwägen können, was können wir liefern, was können wir nicht liefern und in welchem Umfang?
Also ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass wenn ich das so höre, dann versuche ich das mal und ich habe einen Sales Manager, der sagt, Patrick, schön, dass du das jetzt probierst. Wir brauchen einfach den Deal, weil wir müssen einfach den Markt rein.
Ja. Und jetzt? Ja, das ist eigentlich immer so das große Problem. Also das Mindset der Fülle kriegst du auch nur, wenn du die Freiheit spürst. Das ist die größte Kraft, die du hast in der Verhandlungsmacht. Also im Prinzip, was ich schon mag, ich habe Bock, ich muss es nicht machen, aber ich habe Bock drauf. Ja, ich würde gerne mit dir arbeiten, ich finde dich toll, ich finde das Produkt spannend, ich finde alles gut. Aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Dann kannst du aus diesem Mindset der Fülle, aus dieser Verhandlungskraft am Ende wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen, als wenn du es erzwingst. Weil wir können das Gegenüber nicht zwingen, mit uns zu arbeiten, wenn die Bedingungen nicht optimal sind, die Konditionen nicht optimal sind. Da wird dein Sales Manager wahrscheinlich auch Kacke finden, wenn du am Ende einen Kompromiss machst, der gesamte Deal ist kein Win für die Company. Dann hast du den Deal gewonnen, aber am Ende mehr Probleme geschaffen. Dann ist der Profit niedrig und du hast am Ende schlechte Reputation. Das ist sehr, sehr kurzfristig gedacht. Das ist dann clever verhandelt, aber nicht klug. Manche, ich hoffe natürlich darauf, dass die Vernunft am Ende siegt und dass man die Argumente dann auch nutzen kann. In der Realität kann das auch mal anders sein.
Also das, was du jetzt sagst, das ist sehr kurzfristig gedacht. Ich meine, wenn man so schaut, wie lange die Mitarbeiter im Vertrieb bei Unternehmen bleiben, die sind so 12 bis 18 Monate da. Ja. So langfristig denken wird dann nicht wirklich gedacht.
Ja.
Und was ich auch immer oft höre, so ein Sales Manager wird reingeholt, der schafft seine Targets nicht in zwei Quartalen und whoopsie-whoops, da geht er schon wieder eine. So, und ich glaube, das hat auch viel zu tun mit wie die wirtschaftliche Lage ist, wie sich das alles am ändern is momentan. Ja. So, daar sehe ich dann schon eine sehr große Herausforderung, um auf die eine Seite so diese Souveränität zu haben in so einem Verhandlungsprozess und auf die andere Seite doch mit dieser ganz krasse Realität umgehen zu können und den Druck, um einfach die Zahlen zu liefern.
Voll. Also, wenn du sagst, es ist in der Realität unter den gegebenen Umständen nicht immer möglich, vollständig in dem kooperativen Mindset zu agieren, dann gebe ich dir 100% recht. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass die Haltung, die man da drin hat, die Methoden, die man nutzt, also immer mehr Raum schaffen für einen besseren Deal, für einen mehr Win-Win, als wenn du sie nicht nutzt oder benutzt. Und das, glaube ich, ist so eine innere Haltung, so eine innere Stärke, die man immer mitnehmen kann, auch wenn die Rahmenbedingungen dich manchmal zwingen dazu, vielleicht doch einen Kompromiss einzugehen, den du normalerweise nicht gemacht hättest. Aber das ist auch eine Entscheidung jedes Unternehmens selbst, wie es dann am Ende priorisiert und was die Vorgaben sind für die Leute selbst. An der Methodik und der Haltung an sich kannst du aber tatsächlich als Seller immer, die kannst du immer mitnehmen, die kannst du immer mit reinbringen.
Was für ein schönes Schlusswort.
Ja.
Für dich auch.
Toll. Oh, Roland, ich bin geflasht. Also wir haben so viel Inhalte jetzt von dir bekommen. Das ist wirklich großartig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch einiges an Fragen bekommen.
Ganz
von
bestimmt
den Zuschauern. Denn wir sehen uns ja in 2 Wochen und dann kommst du auf den heißen Stuhl. Nein.
Dann freue ich mich schon darauf, die Fragen inhaltlich zu beantworten und auch viele Beispiele mitzugeben, in der Hoffnung natürlich, dass wir ein bisschen dazu beitragen können, das kooperative Verhandeln ein bisschen stärker verbreitet zu sehen, weil es natürlich am Ende auch, also das Schöne an Win-Win ist ja, dass du auch gewinnst. Das ist ja das Schöne daran.
Ja, das stimmt. Du, ich habe wirklich viel, viel mitgenommen. Also ich bin sehr froh, dass du dabei bist. und da dieses Thema so schön besetzt hast. Das ist immer so ein Panikthema von mir, sage ich jetzt ganz offen, jemanden zu finden, der eben das nicht macht. Ne? So
jetzt über so wie klassisch. So. Ja, da musst du ja mal Folgendes, da musst du mal so richtig reinnageln, da musst du richtig dein Statement, da genau. musst du positionieren. Ja,
genau.
Ja, finde ich auch. So.
Von daher bin ich total dankbar, dass es so gut läuft, ja, und freue mich. Patrick, hast du noch eine Frage oder irgendwas zum Anmerken an Roland?
Also, Roland, ich habe vor allem sehr geschätzt, dass du diese menschliche Seite so stark betont hast und vor allem den Mindset, weil ich glaube, da liegt wirklich die Stärke in jeder Art von Kommunikation, ob das jetzt in einer Verhandlungsumgebung ist oder so einfach so zwischenmenschlich in der Alltagsarbeit. Etwas, was ich für mich wenig herausgefunden habe, ist, das ganze Leben ist eine Verhandlung.
Ja, voll. Also das kann ich absolut bestätigen. Und wenn ich noch Zeit habe für ein kleines Schlusswort, weil das Thema Mindset ist auch so ein tolles Thema, weil Mindset ja so abstrakt ist. Wie kommt man zu einem richtigen Mindset der Fülle? Ja, also es klingt ja toll, was du da sagst, aber wie macht man das? Und meine einfache Antwort an die Coaches, die ich immer habe, ist, wenn ihr die richtigen Methoden und Techniken erlernt und die also mehrfach anwendet, also immer wieder anwendet, entsteht daraus ein Mindset. Hat man das Mindset, braucht man die Methoden nicht mehr. Ja, das ist das Geniale. Ja, man beginnt mit den richtigen Methoden, die formen Mindset. Wenn du Mindset hast, brauchst du die Methoden nicht mehr. Also das ist
schöner Gedanke.
Das Coole daran.
Schöner Gedanke. Pascal, hast du noch etwas zu sagen oder zu fragen?
Immer, aber ich finde, da kann man jetzt gerade nichts draufsetzen.
Vielen Dank.
Sehr schön. Roland, hab vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich richtig, richtig schön. Hat Spaß gemacht und ich freue mich darauf, dass wir uns in 2 Wochen wiedersehen.
Geht mir ganz Ihr genauso. Lieben. Bis dann.
Macht's gut. Ich wünsche euch was. Tschüss.
Bis dann.
Danke.
Ciao. Ciao. Tschüss.